Willkommen zu Fragen an die Polizeigeschichte. In dieser Reihe gehen wir spannenden und manchmal auch unbequemen Fragen zur Geschichte der Polizei nach. Wir schauen zurück, um besser zu verstehen, was staatliche Verantwortung, Recht und Ordnung damals und heute bedeuten. Aktuell ist Juni, der sogenannte Pride-Monat. In vielen Städten in Deutschland finden CSD-Veranstaltungen statt, auf denen Menschen für die Sichtbarkeit und Gleichberechtigung der queeren Community demonstrieren. Zur Begriffserklärung direkt am Anfang: CSD steht für Christopher Street Day und erinnert mit dem Namen an die Proteste queerer Menschen gegen Polizeigewalt in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969. Und queer ist heute ein selbstgewählter Sammelbegriff für alle Menschen, die sich nicht in normative Vorstellungen von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung einordnen. Also zum Beispiel Homosexuelle, Bisexuelle oder auch transgeschlechtliche Personen. Wenn heute ein CSD stattfindet, ist die Präsenz der Polizei eine Selbstverständlichkeit. Als Garant der Versammlungsfreiheit sorgt sie dafür, dass diese öffentliche Präsenz sicher und störungsfrei ablaufen kann. Die Rolle der Polizei als Schutzmacht in diesem Kontext ist jedoch eine historisch sehr junge Entwicklung. Denn über ein Jahrhundert lang bedeutete öffentliche Sichtbarkeit für queere Menschen das genaue Gegenteil. Sie führte direkt in die Kriminalisierung, zu gesellschaftlichem Ausschluss und harter staatlicher Verfolgung. Kaum ein Symbol ist beispielhafter für diese bewegte Geschichte als der sogenannte Rosa Winkel. Ein auf dem Kopf stehendes Dreieck, das heute Mahnmal ist, aber ursprünglich das Ergebnis einer polizeilichen Arbeit, die darauf ausgerichtet war, Menschen anhand ihrer Identität zu erfassen, zu kennzeichnen und so zu ihrer Verfolgung beizutragen. Wir schauen uns heute dieses Symbol, seine Geschichte und die Rolle der Polizei darin an und fragen uns, wie wandelte sich die polizeiliche Rolle vom Vollstrecker eines diskriminierenden Gesetzes hin zum Garanten für die Sicherheit der Community? Und warum ist die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte gerade heute immer noch so wichtig? Um diese Entwicklung zu verstehen, müssen wir uns eine Rechtsgrundlage ansehen, die weit über ein Jahrhundert lang das Handeln der Beamten bestimmte. Den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs. Dieser Paragraph ist kein Produkt des 20. Jahrhunderts, wie man vielleicht denken würde. Er bildete bereits seit der Gründung des Kaiserreichs im Jahr 1871 das rechtliche Fundament, um schwule Männer zu verfolgen. Denn das Gesetz stellte den sogenannten beischlafähnlichen Verkehr unter Strafe. Das bedeutete, ein privates Verhalten wurde hier ganz offiziell als Straftat festgeschrieben. Und damit lag es im Zuständigkeitsbereich der Polizei. Auffällig an dieser Regelung ist übrigens, dass sie sich ausschließlich auf Männer bezog. Lesbische Frauen zum Beispiel tauchten in diesem Paragraphen gar nicht auf. Das heißt aber nicht, dass sie frei von staatlicher Kontrolle waren. Auch sie erfuhren Ausgrenzung und Diskriminierung, allerdings auf anderen rechtlichen Wegen und durch andere gesellschaftliche Normen. Für die polizeiliche Arbeit war die damalige Gesetzeslage zur Verfolgung schwuler Männer jedoch nicht so einfach. Der Tatbestand war nämlich zunächst recht eng gefasst. Um jemanden wirklich verurteilen zu können, brauchte die Polizei handfeste Beweise, zum Beispiel Zeugenaussagen, Geständnisse oder man musste jemanden auf frischer Tat ertappen. Das schränkte den Spielraum der Beamten natürlich stark ein. Die Polizei konnte meistens nicht von sich aus aktiv werden, sondern sie brauchte einen Impuls von außen. Es waren oft Anzeigen oder Denunziationen aus der Nachbarschaft. Die Verfolgung fand deshalb im Kaiserreich eher punktuell statt. Es gab zwar noch keine flächendeckende Überwachung, aber der Paragraph legitimierte den staatlichen Eingriff in die Privatsphäre. Er sorgte dafür, dass schwule Männer jederzeit damit rechnen mussten, ins Visier polizeilicher Ermittlungen zu geraten. Nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik änderte sich die Atmosphäre in den deutschen Großstädten spürbar. Besonders in Metropolen wie Berlin oder München entstand in den 20er Jahren eine für die damalige Zeit beispiellose queere Subkultur. Es gab sogar eigene Cafés, Tanzlokale oder auch Zeitschriften. Doch diese Liberalisierung blieb auf großstädtische Milieus begrenzt. Vorurteile gegen queere Menschen waren im Deutschen Reich nach wie vor weit verbreitet und auch die Rechtslage blieb unverändert. Der Paragraph 175 steht weiterhin im Strafgesetzbuch. Und als Reaktion auf die zunehmende Sichtbarkeit queeren Lebens begann die Polizei, ihre Arbeitsweise zu verändern. Da die Beweislast für eine Verurteilung immer noch sehr hoch war, setzte die Polizei verstärkt auf Prävention und Beobachtung. In den 20er Jahren entstanden so die sogenannten Rosa Listen. Das waren systematisch geführte Karteien, in denen die Polizei Männer erfasste, die sie der Homosexualität verdächtigte. Das Besondere daran war, oft reichte schon der bloße Besuch eines bestimmten Lokals oder ein vager Hinweis aus, um in diesen Akten zu landen. Es musste noch gar keine Straftat vorliegen. Die Polizei sammelte diese Informationen auf Vorrat, um die Szene im Blick zu behalten. Was damals als rein bürokratischer Akt der Sittenpolizei begann, war eine gefährliche Weichenstellung. Denn diese Datenbestände fielen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die Hände und die Informationen dieser Rosa Listen wurden nun zur Grundlage für eine systematische und existenzbedrohende Verfolgung. Denn im Jahr 1933 änderte sich die Rolle der Polizei grundlegend. Sie war nun nicht mehr nur eine ausführende Behörde innerhalb eines rechtsstaatlichen Rahmens, sondern wurde zum Werkzeug der nationalsozialistischen Gewaltpolitik. Für schwule Männer hatte das drastische Konsequenzen. Ein entscheidender Wendepunkt war das Jahr 1935. Denn in diesem Jahr verschärften die Nationalsozialisten den Paragraphen 175 massiv. Während früher, wie wir gesehen haben, ein konkreter Nachweis für sexuelle Handlungen nötig war, wurde der Tatbestand nun erheblich ausgeweitet. Von nun an reichte bereits beabsichtigte Unzucht oder ein unzüchtiger Blick für eine Kriminalisierung aus. Jede Form von körperlicher Nähe konnte nun polizeilich verfolgt werden. Was diese Zeit außerdem besonders kennzeichnet, ist das Ineinandergreifen von Strafrecht und polizeilicher Willkür. Neben der regulären Justiz verfügen die Polizeibehörden nämlich über Instrumente, die außerhalb der rechtsstaatlichen Verfahren stehen. Zum einen wurde bereits 1933 die sogenannte Schutzhaft eingeführt. Vor allem die Gestapo, also die geheime Staatspolizei, nutzt sie, um Menschen jederzeit und ohne gerichtliche Grundlage in Konzentrationslager einzuweisen. Selbst dann, wenn ein Gericht die Betroffenen zuvor freigesprochen hatte oder die verhängte Strafe den Beamten als zu gering erschien. Zum anderen entstand ab 1933 außerdem die sogenannte Vorbeugungshaft, die 1937 reichsweit ausgeweitet und systematisiert wird. Sie dient vor allem der Kriminalpolizei dazu, Menschen, die als abweichend oder gemeinschaftsfremd gelten, auch nach verbüßter Strafe weiterhin im Gefängnis oder Konzentrationslagern festzuhalten. Für die Betroffenen bedeutete das, die Verfolgung endete seit der verschärften Gesetzeslage von 1935 oft nicht mit dem Urteil oder der Entlassung aus dem Gefängnis. Durch das Zusammenspiel von Schutzhaft und Vorbeugungshaft wird die polizeiliche Kontrolle zu einer dauerhaften, lebensbedrohlichen Gefahr, die weit über das eigentliche Strafmaß hinausgeht. Dabei darf man einen wichtigen Aspekt nicht übersehen. Die neue, bewusst weit gefasste Formulierung des Paragraphen 175 lieferte der Polizei und dem Regime ein vielseitiges Machtinstrument. Oft war nämlich die tatsächliche sexuelle Orientierung eines Mannes gar nicht der ausschlaggebende Punkt für seine Verhaftung. Homosexualität wurde häufig als Vorwand genutzt, um politische Gegner, unliebsame Kirchenvertreter oder andere Personen zu neutralisieren, die dem System im Weg standen. Da der Vorwurf der sogenannten Unzucht gesellschaftlich extrem stigmatisierend wirkte und die neuen rechtlichen Spielräume kaum Verteidigung zuließen, war er ein effizientes Mittel, um Menschen zu diskreditieren und ohne großen Widerstand verhaften zu lassen. Der Paragraph 175 lieferte der Polizei somit die bequeme bürokratische Maske für eine Verfolgung, bei der es oft um ganz andere machtpolitische Ziele ging. Allein zwischen 1937 und 1939 wurden fast 100.000 Männer in der geheimen Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung erfasst. Viele von ihnen gerieten unter dauerhafte polizeiliche Überwachung, wurden verhört, denunziert oder nach § 175 verurteilt. Bis zu 15.000 von ihnen wurden schließlich in Konzentrationslager deportiert. Um die Häftlinge innerhalb der Lager auf einen Blick kategorisieren zu können, nutzte die SS ein System aus farbigen Stoffabzeichen. Politische Gefangene, sogenannte Asoziale oder jüdische Häftlinge. Sie alle trugen unterschiedliche Winkel auf ihrer Kleidung. Männer, die von der Polizei aufgrund des Paragraphen 175 in die Lager eingewiesen worden waren, erhielten den rosa Winkel. Diese Kennzeichnung war weit mehr als eine formale Einordnung. Sie hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Überlebenschancen, denn innerhalb der Lagerhierarchie standen die Träger des Rosa Winkels oft weit unten. Sie waren einer doppelten Repression ausgesetzt. Der Gewalt der SS-Wachen auf der einen Seite und nicht selten auch der Ablehnung und Ausgrenzung durch andere Häftlingsgruppen auf der anderen Seite. Berichte von Überlebenden machen deutlich, was das in der Realität bedeutete. Die Männer mit dem Rosa Winkel wurden oft für besonders harte Zwangsarbeit eingeteilt, waren gezielten Misshandlungen ausgesetzt und wurden überdurchschnittlich häufig Opfer medizinischer Experimente. Durch ihre häufig isolierte Stellung innerhalb der Häftlingsgesellschaft hatten sie außerdem kaum Zugang zu solidarischen Netzwerken, die für das Überleben essentiell waren. Mehr als die Hälfte der Männer, die in den Lagern den Rosa Winkel tragen mussten, überlebte die Inhaftierung daher nicht. Und auch für die Überlebenden endet die Geschichte nach der Befreiung der Lager nicht. Zwar bricht das nationalsozialistische Regime zusammen, doch die rechtliche Grundlage, also der Paragraf 175, bleibt auch nach 1945 weiter bestehen. Zum Teil ging das sogar so weit, dass Männer, die bereits unter den Nationalsozialisten verurteilt worden waren, nun erleben müssen, dass diese Urteile weiterhin als rechtmäßig gelten und in einigen Fällen sogar zur Grundlage erneuter strafrechtlicher Verfolgung werden. In der Bundesrepublik wird die verschärfte Fassung von 1935 noch mehr als 2 Jahrzehnte weitergeführt. Das hatte weitreichende Konsequenzen. In den 1950er und 60er Jahren werden Zehntausende Verfahren eingeleitet. Rund 50.000 Männer werden nach § 175 verurteilt. Viele müssen Gefängnisstrafen verbüßen, verlieren ihre berufliche Existenz und leben weiterhin unter gesellschaftlicher Stigmatisierung. Für zahlreiche Betroffene setzt sich also die Erfahrung von Verfolgung im demokratischen Rechtsstaat fort. Erst Ende der 1960er Jahre tritt in der BRD langsam ein Wandel ein. 1969 wird der Paragraf erstmals reformiert, 1973 ein zweites Mal. Einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern werden nun unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Der Paragraf selbst blieb jedoch bestehen. In der DDR veränderte sich die Rechtslage dagegen früher. Bereits Anfang der 1950er Jahre distanzierte sich die DDR von der nationalsozialistischen Verschärfung des Paragraphen 175. 1968 werden homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen weitgehend straffrei gestellt. 1988 folgt die vollständige Entkriminalisierung. Nach der Wiedervereinigung kommt es deshalb zu einer paradoxen Situation. Im Osten des Landes existiert der Paragraph nicht mehr, während schwule Männer im Westen weiterhin in bestimmten Konstellationen strafrechtliche Konsequenzen befürchten müssen. Erst 1994 beschließt der Bundestag die endgültige Streichung des Paragraphen. Damit endet die strafrechtliche Verfolgung formal. Doch auch danach lässt die politische und finanzielle Anerkennung des erlittenen Unrechts noch lange auf sich warten. Schwule Männer gelten in Deutschland bis zur Jahrtausendwende nicht als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und sind damit seit 1945 von Entschädigungszahlungen ausgeschlossen. Erst im Jahr 2002 werden die NS-Urteile offiziell aufgehoben. Für viele Betroffene kommt diese Anerkennung jedoch zu spät. Zahlreiche Überlebende der nationalsozialistischen Verfolgung sind zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Und die Rehabilitierung bleibt erstmal auf die Zeit des Nationalsozialismus beschränkt. Erst 2017 tritt schließlich ein Gesetz in Kraft, das sämtliche Urteile nach § 175 annulliert. Also auch die Urteile aus der Bundesrepublik und der DDR. Die Betroffenen erhalten damit erstmals die Möglichkeit auf Entschädigung. Im selben Jahr wird übrigens auch die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Wenn wir heute auf diese Unrechtsgeschichte schauen, wird deutlich, wie nah sie eigentlich noch ist. Umso eindrücklicher ist es, wie grundlegend sich die Stellung queerer Menschen verändert hat. Was über ein Jahrhundert lang kriminalisiert wurde, ist heute ein rechtlich geschützter und auch sichtbarer Teil unseres öffentlichen Lebens, wenn wir zum Beispiel an die CSDs denken. Damit hat sich auch die Rolle der Polizei grundlegend verändert. Die Institution ist nicht mehr Vollstreckerin einer diskriminierenden Norm, sondern Garant für die Sicherheit und den Schutz queerer Menschen. Und das ist heute vielleicht wichtiger denn je. Denn diese Sicherheit ist aktuell neuen Belastungen ausgesetzt. In den letzten Jahren nehmen queerfeindliche Einstellungen und Gewalt deutlich zu. Und auch CSDs und Pride-Märsche werden vermehrt Ziel von Anfeindungen, Störungen und Angriffen. Untersuchungen zeigen, dass viele aktuelle Formen queerfeindlicher Gewalt im Kontext rechtsextremer Mobilisierung stehen. Queerfeindlichkeit wird damit zunehmend Teil größerer politischer und gesellschaftlicher Konfliktfelder. Vor diesem Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Paragraphen 175 kein reiner Blick zurück, sondern eine zentrale Voraussetzung für professionelles polizeiliches Handeln heute. Denn wer die Geschichte der Verfolgung queerer Menschen versteht, kann sensibler agieren, Vertrauen aufbauen und ihre Grundrechte wirksamer schützen. Wenn wir uns zum Abschluss noch einmal den Rosa Winkel ins Gedächtnis rufen, wird deutlich, dass er für das Ziel stand, queere Menschen zum Zwecke der Verfolgung und Diskriminierung sichtbar zu machen. Heute ist es die Aufgabe der Polizei und auch der Gesellschaft allgemein, dafür zu sorgen, dass queere Sichtbarkeit sicher bleibt. Das war ein Beitrag aus der Reihe Fragen an die Polizeigeschichte. Ein Poster- und Podcast-Projekt des Fachgebiets 1.6, Polizeigeschichte und politische Bildung der DH Poll. Plakatredaktion und Text Gundula Galen, Doris Kock und Pauline van Moll. Sprecherin und Produktion Pauline van Moll. Erscheinungsdatum Juni 2026. Vielen Dank fürs Zuhören.